Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem Sprung ins kalte Wasser mit einem Seemann vom Siebener. Und wenn sich jetzt Fragezeichen auf Ihrem Gesicht malen, mir ging es anfangs ganz genauso mit dem neuen Roman von Arno Frank. Hochgelobt wurde er schon für seinen ersten, jetzt folgt der zweite, eben dieser Seemann vom Siebener. Und wir lassen uns vom Autor erklären, was das bedeutet. Arno Frank ist unser Gast in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Vor 6 Jahren hat der Schriftsteller und Journalist Arno Frank mit seinem Debütroman begeistert von einer Wumme des Wahnsinns, schrieb ein Kritiker. Rasante Story, klasse Figuren, toller Stil und umso gespannter nimmt man jetzt den zweiten Roman von Arno Frank in die Hand, Seemann vom Siebener. Ort der Handlung ist ein Schwimmbad im Hessischen, dort lebt auch der Schriftsteller. Wir sind, aber Gott sei Dank hat er gerade Zeit und ist in Berlin. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Frank.
Guten Morgen.
Springen wir gleich mal ins Becken. Was ist ein Seemann?
Der Seemann, für den Seemann gibt es verschiedene Namen. Das ist ein besonderer Sprung, eine Sprungart, eine Sprungtechnik vom Einser, Zweier, Dreier, Fünfer oder eben Siebener, dem Turm.
Ganz schön riskant vom Siebener, ne?
Ja, je höher, desto riskanter wird's.
Man legt da die Hände hinter den Rücken und dann geht's irgendwie runter mit dem Kopf, ne?
Genau, das ist im Grunde nichts anderes als ein Kopfsprung mit den Händen auf dem Rücken.
Wer diesen Sprung absolviert, ob er überhaupt gewagt wird, das verraten wir nicht. Alles spielt in Ihrem Roman an einem einzigen Sommertag, eben im Schwimmbad, in einem kleinen Örtchen namens Ottersweiler. Und wir lernen ja eine bunt gemischte Figurenschar kennen. Den Bademeister, die Frau am Eingang, den Kioskbesitzer und etliche Besucherinnen und Besucher. Wer sind die denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Die sind auf jeden Fall nicht ich. Mein erstes Buch war autofiktional, wie man sagt. Und ich hatte großes Vergnügen daran, mir Figuren und Charaktere und Gestalten jedes Alters und jedes Geschlechts auszudenken und die einzuführen und aufeinander loszulassen. Das sind, wenn man so möchte, es wäre fast ein Querschnitt einer Gesellschaft, die man in einem Freibad antreffen kann.
Am Anfang geht's um was Schlimmes. Man weiß noch nicht so genau, was passiert ist. Im Mittelpunkt steht Bademeister Kjontke, Urgestein seit Jahrzehnten am Beckenrand. Und man hört den Klatsch und Tratsch, der im Dörfchen erzählt wird. War dieser Kjontke die erste Figur, die Sie im Kopf hatten? Wirkt so.
Das Erste, was ich überhaupt im Kopf hatte, war der Titel. Seemann vom Siebener. Und ich habe das ganze Buch von diesem Titel ausgehend geschrieben. Und wenn Sie ins Freibad gehen, brauchen Sie einen Bademeister. Und schon fängt man an, sich zu fragen, was ist das eigentlich für einer? So, wie wirkt der? Was hat der für eine Physis? Woran denkt der? Was träumt er? Hat er ein Problem? Oder hat er keins? Also was ist das für jemand? Und es haben sich schon einige Figuren um diesen Kjontke herum entwickelt auch. Ja.
Jedenfalls schwingt sich vom Bademeister die Geschichte zu den anderen Charakteren, deren Lebensgeschichte wir nach und nach erfahren. Es kommt sogar jemand aus den USA, weil ein Todesfall ist, der früher da gelebt hat. Und da kommt jetzt so ein Starfotograf, geht auch ins Schwimmbad. Alles trifft sich da. Und es wird irgendwie auch so ein bisschen als so ein Soziotop geschildert, ne, dieses Schwimmbad. Was hat sie daran gereizt? Was ist das für ein besonderer Ort?
Also das war tatsächlich der Punkt. Das Schwimmbad selbst, glaube ich, ist auch eine Figur in diesem Roman. Mein Debüt, wenn man so will, war ein Roadmovie, ein Roadbook über fast 2,5 Jahre von Lissabon bis Bayern. So. Und ich wollte und das Gegenteil machen. Ich wollte einen einzigen Ort und einen einzigen Tag. Und dann muss ich eben auf dieser Bühne, das ist das Bad, Charaktere auftreten und etwas geschehen lassen. War das eine Antwort auf die Frage jetzt? Ich frage mich gerade. Ja, das ist ein Soziotop, genau. Eine Feier auch des Bades als den Ort, an dem man all diese Menschen treffen kann und sich selbst.
Als Kind und Jugendlicher vom Dorf war für mich das Schwimmbad im Sommer wirklich das Schönste überhaupt. Und ich muss sagen, dass ich noch nie solche Déjà-vus und Flashbacks an diese Zeit hatte wie jetzt durch Ihren Roman. Und innerlich wirklich gejohlt habe ich bei einer Szene am Kiosk, als Lennart, dieser Starfotograf aus New York, sich ein Eis kaufen will, die Langnese-Karte studiert und alles steht noch drauf wie in seinen Jugendjahren, also Cornetto-Nuss, Nogga-Chock. Aber was will Lennart für eins, Herr Frank?
Ja, der Name ist ihm zu blöd und er möchte ihn partout nicht aussprechen. Aber Sergej, der Kioskbesitzer, verlangt es. Und dann muss Lennart, der flüstert dann ganz leise, Flutschfinger. Sag's lauter, ich hab's nicht verstanden. Flutschfinger, und es geht um Flutschfinger, das Eis mit dem schlüpfrigsten und, seien wir ehrlich, idiotischsten Namen aller Zeiten.
Also ich habe mich weggeschmissen beim Flutschfinger. Meine Sorte war immer dieses Vanilleeis, überzogen von so einem zuckrig süßen Zitronenpapp, und ich hab's echt gegoogelt, weil ich nicht mehr auf den Namen kam. Split hieß
es. Kuyamara, ne? Split Herrlich. War das.
Oh, Mensch, Kuyamara. Das hat, muss ich sagen, weil wir jetzt wieder ins seriöse Literarische gleiten, Herr Frank, das hat literarisch schon echt was à la Marcel Proust, ne? Das Madeleine-Törtchen im Tee und alle Erinnerungen ploppen auf. Ging Ihnen das auch so? Ich meine, Sie müssen im Schwimmbad recherchiert haben, oder?
Ja. Ja, ich war mit meinen Töchtern sehr, sehr oft im Schwimmbad und habe dann immer gesagt, wir müssen ins Freibad den ganzen Nachmittag. Ich muss recherchieren. Und Recherche bestand dann unter anderem darin, auf der Wiese zu liegen und zu gucken, wie klingt das, wie riecht das, was höre ich vom Becken her, wie fühlt sich der Wind an, der über die nackte Haut streicht, aber auch in die Katakomben hinabzusteigen und zu schauen, welche Pumpen und Röhren sind hier am Werk? Wie dosiere ich den Chlor und dergleichen?
Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe noch niemals im Schwimmbad drüber nachgedacht, wie das alles funktioniert. Ja, dass da irgendwie eine Technik sein muss. Sind Sie da wirklich mit dem Bademeister irgendwie so ein bisschen in das Röhrenpumpenwerk, das ein Schwimmbad auch ist?
So ist es. Ich wollte wissen, wie sieht der Maschinenraum dieser Traumwelt aus? Eigentlich wie beim Theater hinter die Kulisse des Freibads.
Was hat der gesagt? Da kommt ein Schriftsteller, der will unter Schwimmbad schreiben.
Ich habe jetzt nicht den Schal hinter mich geworfen und gesagt, ich bin Schriftsteller, zeigen Sie mir die Maschine. Ich habe gesagt, ich möchte drüber schreiben und ich müsste genau mal wissen, wie das aussieht, ob es mir denn zeigen könnte. Und eine Stunde später hatte er dann Zeit und führte mich hinab.
Die Tragödie, die sich abgespielt hat und die auch so immer über dem Ganzen liegt, wird im Verlauf der Handlung aber eher so en passant entwickelt. Also es gibt keinen großen Knall, den man auch gar nicht erwartet, weil auch die Dramen, Verwicklungen, Krisen der anderen Personen so beiläufig erzählt werden. Das ist ein ganz besonderer Ton, den Sie da finden. So ist halt, so kommt vor, so lakonisch, cool. Trotzdem ist es sehr empathisch, gefühlvoll. Ich habe mich gefragt, wie hat er diesen Ton entwickelt, gefunden für diesen Roman, der Herr Frank?
Das fragt er sich.
Das fragt er sich auch.
Ich mag mich nicht versteigen. Man vertraut sich den Figuren selbst an. Und jede Figur ist eigentlich eine Klangfarbe oder ein Gefühl. Und irgendwann beginnen die einzelnen Figuren, das reicht vom 6-Jährigen bis zur über 90-Jährigen, aus sich heraus zu sprechen. Und die mussten dann nur noch vernünftig miteinander arrangiert werden. Und ich will wirklich nicht so hochgreifen, aber ich habe viel Proust tatsächlich gelesen. Und ohne, dass ich es gemerkt habe oder ohne, dass es Absicht gewesen wäre, ist möglicherweise etwas davon eingesickert, von so einem leichten, von so einer, das ist zu hoch gegriffen. Ich nehme das zurück mit Proust, aber Sie wissen, was ich meine. Das ist jetzt kein hart konstruierter Thriller mit lakonischer Sprache.
Ihr Roman, der spielt ja durchaus in unserer Zeit. Also die Smartphones und die Boomboxen sind voll im Einsatz. Bei uns lief immer so ein Kassettenrekorderchen mit Pink Floyd und Led Zeppelin. Aber sonst ist Ihr Schwimmbad, und das macht auch so ein bisschen das Faszinierende beim Lesen aus, es wirkt so als zeitloser Ort. Ne? Also irgendwie entgrenzt und faszinierend.
Ja, ich glaube, das ist er. Wenn heute Leute Drehbuch studieren, dann gibt's inzwischen schon Tricks, wie man das Smartphone oder das Handy irgendwie aus der Handlung raushalten kann, weil mit einem Handy ergeben sich die meisten Handlungen gar nicht. Und in diesem Buch, und das Freibad ist ein zeitloser Ort, davon bin ich überzeugt. Der ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, und diese Freibäder, wie man sie auf dem Land hat, um die geht's, diese Provinzfreibäder, die verschwinden allmählich, weil die nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind und so weiter. Das ist wahr, ja. Das ist so ein paradiesisches. Es gibt so viele, die sind wie Archipele in dieser Republik noch.
Diese Entwicklung, dass es also vielleicht nicht mehr so lange geht im Dorf, ja auch in Ottersweiler, die ragt auch rein. Ja. Man will sich's gar nicht ausdenken. Ewig ist aber irgendwie auch dieses komische Gefühl, wenn man mit nasser Badehose aus dem Becken steigt und die dann so an den Beinen klebt. Mhm. Noch so eine tolle Szene. Was hatten Sie denn für eine an, Herr Frank? Schön retro-eng oder so eine neumodische Schlabberhose?
Ich erinnere mich wegen damals noch an, da hatte ich so eine Biene-Maja-artig schwarz-weiß gestreifte Hose und Das hat der Bademeister gemerkt.
Um Gottes Willen, war das deinen Töchtern nicht peinlich?
Doch, ich bin den Töchtern peinlich. Aber glauben Sie mir, eine wie haben Sie es genannt, eine enge Sportbadehose von Speedo, die wäre meinen Töchtern noch peinlich.
Ja, gut, ab einem gewissen Alter geht sowas genau. Natürlich nicht. Aber jetzt nochmal ehrlich, Arno Frank, selber mal einen Seemann probiert, vielleicht jetzt nicht gerade vom Siebener?
Ich würde nicht drüber schreiben, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das ist vermutlich das Biografischste. Ich bin viel gesprungen von Türmen. Ich bin nicht der Wendigste. Ich mache dann keine Schrauben oder Salti-Tä, sondern ich habe diesen Seemann gemacht. Ich weiß, deswegen kann ich beschreiben, was das ist. Und je höher der Turm ist, von dem man springt, oder die Klippe, von der man springt, umso schwieriger ist dieser Sprung. Deswegen steht er ja auch sinnbildlich für eine zu bewältigende Aufgabe.
Also ich hab mir schon nicht mal mehr vom 5-Meter-Brett getraut. Und Sie haben tatsächlich einen Seemann vom 7er gemacht?
Das war aber wirklich auch das Höchste.
Und das hat geklappt und dann war nichts irgendwie hinterher so ein bisschen verrenkt.
Man weiß es nicht, es sind harte Schläge auf den Kopf, die einen dann treffen. Aber ich hatte keine Zerrung oder so davon getragen, nein. Und es ist schon lange her. Ich möchte das heute nicht nochmal machen.
Wumme mit Wahnsinn, das habe ich vorhin als Kritikerwort zitiert über einen ersten Roman. Ich würde jetzt sagen, Wumme mit Flutschfinger. Ich bin jedenfalls sehr begeistert gewesen vom Seemann vom Siebener. So heißt der neue Roman von Arno Frank bei Glättkotter erschienen. Mit 234 Seiten für 26 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Frank.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt zu einem literarischen Debüt aus alter Zeit kommen. 1887 veröffentlichte der bislang nur als Lyriker bekannte Oscar Wilde seine allererste Erzählung in einer Londoner Zeitschrift. Und er und seine frühe Leserschaft hätten damals wohl kaum damit gerechnet, dass dieser Text über die Epochen berühmt bleiben würde. Das Gespenst von Canterville. Bis heute ist die schnurrig gruselige Geschichte im literarischen Gedächtnis dutzende Male auch verfilmt. Und vor 30 Jahren hatte der bayerische Rundfunk ein Hörspiel aus dem Stoff gemacht und ja, dieses hat der Audioverlag jetzt ausgegraben, neu veröffentlicht und Andi Hörmann sagt uns, ob dieses Gespenst immer noch so unterhaltsam spukt.
Damals, als der amerikanische Botschafter in England, Mr. Hiram B. Otis, das Schloss Canterville erwarb, erklärte ihn jeder für verrückt.
Denn ein Gespenst treibt auf dem Schloss sein Unwesen.
Lieber Herr Botschafter, Sie ahnen ja gar nicht, worauf Sie sich da einlassen.
Ich will Canterville unbedingt erwerben, mitsamt seiner Einrichtung. Und mit dem Gespenst dazu.
1575 ermordete Sir Simon de Canterville seine Frau. Seither ist er dazu verdammt, in seinem ehemaligen Schloss herumzugeistern.
Da stand ein furchterregender alter Mann direkt vor Mr. Otis im blassen Mondlicht. Die Augen wie glühende Kohlen, das lange Haar grau und zottelig über die Schultern hängend, das Gewand altmodisch und zerschlissen.
Eigentlich zum Fürchten, aber die neuen Eigentümer, die Familie des amerikanischen Botschafters Otis, wollen sich partout vor dem Gespenst nicht fürchten.
Noch nie in der Geschichte der Geister ist ein Gespenst auf diese Weise behandelt worden.
Das Gespenst von Canterville ist die erste veröffentlichte Erzählung von Oscar Wilde. Sie erschien 1887 in einer Londoner Zeitschrift, kurz nachdem seine beiden Söhne geboren wurden und 4 Jahre bevor ihn das Bildnis des Dorian Gray weltberühmt machte. Oberflächlich betrachtet kommt das Gespenst von Canterville als normale Gespenstergeschichte daher. Tatsächlich aber ist sie eine Persiflage auf die im viktorianischen Zeitalter boomenden Spukgeschichten, wie auch eine perfide Gesellschaftssatire auf britische Aristokratie und amerikanischen Materialismus. Diese Hörspielbearbeitung unter der Regie von Lillian Westphal setzt die klare Sprache von Oscar Wilde atmosphärisch in Szene. Die Musik von Benedikt Hoeneß ist kindlich verspielt und an manchen Stellen effektvoll gruselig.
Als es Mitternacht schlug, machte das Gespenst sich auf den Weg. Um den Kirchturm flatterten die Eulen. Von der alten Eibe krächzte der Rabe. Und der Wind wanderte wie eine verlorene Seele ums Haus.
Vor genau 30 Jahren hat der Bayerische Rundfunk dieses Hörspiel produziert. Nun erscheint es im Audioverlag. Peter Fricke schlüpft darin überzeugend in die Rolle des furchtlosen Mr. Otis. Bemerkenswert ist aber die facettenreiche Sprecherleistung des mittlerweile verstorbenen Henning Schlüter als Schlossgespenst.
Armes, armes Gespenst. Gibt es keinen Platz, an dem Sie schlafen können?
Weit weg. Jenseits des Kiefernwaldes ist ein kleiner Garten. Dort wächst das Gras lang und dicht. Dort blühen die weißen Sterne des Schierlings. Und die Nachtigall singt die ganze Nacht. Die ganze Nacht singt sie.
Diese Inszenierung ist zwar als Kinderhörspiel angelegt, macht aber in jedem Alter Spaß. Neben leichter Unterhaltung inspiriert die Geschichte auch zu tiefgründigeren Gedanken. Ist ein Gespenst noch ein Gespenst, wenn man sich nicht vor ihm fürchtet? Und wovor fürchtet man sich eigentlich überhaupt?
Armer Sir Simon. Er lehrte mich sehen, was Leben ist und was Tod bedeutet. Und dass Liebe lebendiger ist als das Leben und stärker als der Tod.
Am Ende findet das Gespenst von Sir Simon durch den Mut und die Empathie von Mr. Otis' Tochter Victoria seinen Frieden in der Totenruhe.
Das Gespenst von Canterville als Hörspiel nach der Erzählung von Oscar Wilde. Jetzt neu im Audioverlag auf einer CD für 12 Euro. Und
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein schon sehr gefeiertes Buch aus Frankreich wollen wir uns anschauen. Ein ehrenhafter Abgang heißt übersetzter neuer Roman von Eric Vuillard. Der Schriftsteller, geboren 1968, ist inzwischen auch bei uns sehr berühmt für seine literarischen Erzählungen von weltgeschichtlichen Ereignissen. Er hat über den 14. Juli 1789 den Sturm auf die Bastille geschrieben und für seine Erzählung Die Tagesordnung bekam er 2017 sogar den Prix Goncourt. Da ging es um Adolf Hitler und den Anschluss Österreichs. Jetzt also ein neuer Vuillard. Im Studio ist unsere Kritikerin Katharina Teutsch. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
In welche Gegend, welche Weltgeschichte führt uns Eric Vuillard denn jetzt?
Ja, Eric Vuillard, der nimmt uns geografisch mit nach Vietnam, Laos, Kambodscha und weltgeschichtlich in den ersten großen Kolonialkrieg, den Frankreich von 1946 bis 1954 in seiner ehemaligen Kolonie Indochina geführt hat. Da ging es zunächst natürlich um den Machterhalt in der Region, später dann um eine Abwehrschlacht gegen den sich ausbreitenden Kommunismus. Für die Franzosen ist der Indochina-Krieg aber auch noch eine Chiffre für was anderes. Er ist nämlich der Beginn eines Dekolonisierungsprozesses. Wenige Monate nach Kriegsende in Indochina gab es nämlich dann die ersten Terroranschläge in Algier.
Die Romane von Vuillard, die sind was Spezielles. Sie tragen keine Gattungsbezeichnung, steht also nie ein Roman drauf. Der Autor selbst spricht manchmal selbst von Berichten und manche Kritiker sagen, es seien eher Gesänge eines Rhapsoden. Was ist es für Sie?
Ja, genau, da gibt es immer wieder so Diskussionen drüber. Gerade hat sich ein Kritiker in der Süddeutschen Zeitung darüber aufgeregt, dass Vuillard ständig verifizierbare Fakten mit seiner literarischen Fantasie vermischt. Manche nennen die Bücher von Vuillard auch erzählendes Sachbuch, aber ich glaube, das trifft irgendwie alles nicht so richtig. Das spiegelt vielleicht auch einen literarischen Trend der letzten Jahre wider. Es gibt einen sehr freien Umgang mit historischen Dokumenten. Erzählende Sachbücher sind groß in Mode und umgekehrt. Vor allem in Frankreich gibt es viele Romane, die sich der großen Geschichte eben literarisch annehmen.
Und wie macht er das denn jetzt mit diesem Thema? Also sozusagen Kolonialisierung, Dekolonialisierung, Indochina?
Man spricht ja auch schon von der Méthode Vuillard. Eine Methode ist es auf jeden Fall. Allerdings eine ziemlich komplexe Vuillard, das muss man wissen, schreibt extrem schlanke Bücher immer. Die haben selten mehr als 120 Seiten Umfang. Und da steckt immer extrem viel Wissen drin an historischen Zitaten, an Bildanalysen auch. Also Vuillard wertet zum Beispiel auch Fotos oder TV-Auftritte der damaligen Protagonisten des Indochina-Kriegs aus. Und jetzt besteht die Methode darin, das Material effektvoll zu arrangieren und zu kontrastieren und eben auch eine sehr pointierte Auswahl zu treffen aus diesem wirklich großen Konvolut an Sachen, die er da gesammelt hat. Und das hat eigentlich was sehr Filmisches. Und literarisch hat es eine sehr hohe rhetorische Dichte. Also wie eine gute Rede lebt auch ein Vuillard-Text von Wortwiederholungen, von eindringlichen Bildern, von abrupten Tempowechseln und Gedankensprüngen. Und das macht er alles sehr gut und das macht es sehr lebendig und sehr beweglich.
Und was ist denn hier dann im neuen Buch auch ja der kritische Impuls vielleicht? Ich meine, es ist ja vermutlich schon eine Abrechnung mit französisch arroganter kolonialistischer Machtpolitik, oder?
Ja, er betreibt Machtkritik in bester französischer Tradition in dem konkreten Buch, über das wir heute sprechen. Das macht er nämlich in all seinen Büchern, in Ein ehrenhafter Abgang. Da geht es ihm darum, den ungeheuren Klientelismus der politischen Klasse und auch der militärischen Klasse in Frankreich zu kritisieren und gleichzeitig auch freizulegen, dass sich hinter den Kriegen im Namen der Zivilisation, werden die ja immer geführt oder wurden die geführt, die Kolonialkriege, dass sich dahinter immer wirtschaftliche Interessen verbergen. Und die hat er eben alle genau recherchiert, wie damals schon in seinem preisgekrönten Buch Die Tagesordnung. Sie haben es eingangs erwähnt, wofür er den Prix Goncourt bekommen hat, wo es um ein Treffen der deutschen Wirtschaftselite mit Hitler geht, bei dem dann herauskommt, Parteispenden für den Führer. Dafür hält der Führer ihnen die Gewerkschaften vom Hals. Also Vuillard steht in der Tradition der engagierten Literatur und es geht ihm immer darum, die Geschichte hinter der offiziellen Geschichtsschreibung zu zeigen.
Sie haben das jetzt schon angesprochen, Karin Deutsch. Es wird schon öfter über Vuillards Umgang mit den historischen Fakten diskutiert. Also wie verhalten sich Fakten und Fiktion zueinander? Was genau macht er denn aus dieser Geschichte? Und die Frage auch, ja, warum soll ich denn eigentlich das lesen und nicht eine gute Reportage? Wie sehen Sie das?
Ja, also in der Süddeutschen Zeitung wurde Vuillard gerade als Geschichten- und Geschichte-Erfinder beleidigt. Und ich denke, dass man ihm da aber total Unrecht tut, denn in den entscheidenden Momenten verfälscht er die Realität natürlich nicht. Er hält sich an die verifizierbaren Fakten. Er zitiert Politiker, die in der Nationalversammlung damals aufgetreten sind. Dazu gibt's ja die Archive, Archivmaterialien. Er bedient sich an den Memoiren berühmter Generäle aus Vietnam. Aber er erzählt uns darüber hinaus noch viel, viel mehr. Er schaut sich nämlich die Familiengeschichte seiner Figuren an. Er interpretiert ihre Karrieren in der vierten sehr instabilen französischen Republik. Da gab es 25 Regierungen in 11 Jahren. Er analysiert in einer soziologischen Art und Weise das Feld, was er uns präsentiert. Und fügt dann eben damit dem Faktenwissen der Historiker noch eine ganz andere Ebene hinzu. Und das ist die Ebene des Symbolischen. Und darum geht es ihm letztlich. Und deswegen kann dieser Roman vielleicht auch mehr liefern, als wenn wir so ein trockenes Geschichtswerk lesen.
Ein ehrenhafter Abgang. Der Roman von Erik Vuillard ist jetzt auf Deutsch bei Matthes und Seitz erschienen. Übersetzt von Nicola Denis mit 139 Seiten. Für 20 Euro. Katharina Teutsch hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Straßenkritik.
Ich bin Maren Plätziger. Ich habe das Buch gelesen Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk. Es geht um einen abgehalfterten Mitfünfziger, gut betucht, der eine Auszeit braucht, weil er total ausgebrannt ist. Die nimmt er in Niendorf an der Ostsee und möchte dort seine Memoiren schreiben. Und das geht total in die Grütze. Es macht so viel Spaß, Heinz Strunk zu lesen. Wenn ich die erste Seite aufklappe, dann denke ich immer, ja, genau das ist der Heinzer und genau so mag ich ihn. Mir gefällt der trockene, bissige, manchmal sarkastische Humor. Mir gefällt, dass er Alltagssituationen seziert, dass er Menschen gut beobachtet, das gerne auch auf die Spitze treibt. Es kratzt an der Karikatur. Man erkennt sich, seine Nachbarn, seine Familie, aber ganz gut wieder. Und das macht es wahnsinnig interessant.
Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und auch Maren Plätziger, die uns dieses Buch von Heinz Strunk ans Herz legt. Ein Sommer in Niendorf bei Rowohlt veröffentlicht. 240 Seiten, kosten 22 Euro. Und nun freuen wir uns hier wieder auf professionellen literarischen Rat aus dem deutschen Buchhandel. Und den holen wir uns heute aus Potsdam, wo Carsten Wist seinen Literaturladen schmeißt. Hallo, willkommen, Herr Wist.
Ja, Scholl, seien Sie gegrüßt.
Bei Ihrer ersten Empfehlung, Herr Wist, da hat mir ein Mäuslein geflüstert, dass Sie persönlich emotional sehr involviert seien bei dem Buch Auf Asphalt, Passion Rennrad von Max Marquardt. Sie selbst sind selbst ein begeisterter Radler, gell?
Ich bin ein ganz begeisterter. begeisterter Rennradfahrer und auf Asphalt habe ich vor gut einem halben Jahr leider dann doch zu wörtlich genommen und hatte einen schweren Sturz mit schweren Kopfverletzungen und vielen Brüchen. Und aber ich kann natürlich nicht vom Rennradfahren lassen, habe in der letzten Woche das erste Mal auch wieder drauf gesessen und dann auf dem Asphalt nicht gelandet, sondern wunderbar auf dem Asphalt gerollt und das Geräusch der Carbonlaufräder, das Surren der Kette und so. Und die laue Luft an den letzten Tagen, das habe ich sehr genossen. Insofern ist auch dieses Buch für mich so etwas wie eine Reha-Maßnahme. Ja? Also ich versuche wieder, das irgendwie auf diese Art und Weise auch zu verarbeiten. Ja? Und da kommt mir dieses Buch natürlich sehr, sehr recht, weil unter anderem ist auch ein Tipp von John Degenkolb dabei und der hat mir wahrscheinlich auch das Leben gerettet, weil nämlich zwei Profis werden in diesem Buch auch porträtiert, John Degenkolb und Fabian Cancellara. Und Degenkolbs erster Satz ist, fahrt nie ohne Helm. Und da dachte ich, gut, okay, John Degenkolb, immerhin Sieger von Paris-Roubaix, das habe ich beherzigt. Und aber dieses Buch ist natürlich noch viel, viel, viel mehr. Also ganz, es ist so in Anlehnung zu Lyon, könnte man ja sagen, ein Leben ohne Rennrad ist möglich, aber es ist doch recht sinnlos. Und nun haben wir hier einen großen, fast 200 Seiten starken Bildband, ja, der ist von Max Marquardt rausgegeben, Journalist und auch passionierter Rennradfahrer und mit vielen, vielen Bildern, 15 Porträts von Fahrern, die vom Amateur, die beiden Profis habe ich ja schon genannt, also Dilettant, die sind Amateure, sind, aber wie deren Leidenschaft, wie deren Lust zum Rennradfahren und wie natürlich auch dann daraus die Sucht geworden ist und die haben ganz unterschiedliche Gründe, ja, die einen verdienen mit dem Rennradfahren natürlich ihr Geld, wobei Fabian Cancellara sagt, also er weiß nicht, ob er nochmal so viel trainiert hätte, wenn er nochmal so eine Profi-Karriere starten würde. Und bei den anderen, die freuen sich eher auf das Bier danach. Ja, die freuen sich, wenn sie mit den Gleichgesinnten unterwegs sind. Ja, und diese 15 Porträts zeigen so ganz unterschiedliche Motivationsgründe, weshalb man eigentlich dann auf dieses Rad steigt. Ganz unterschiedlich angefangen. Und dann hat dieser Autor auch noch für die Fahrer was ganz Schönes gemacht. Der hat nämlich besondere Pässe fotografiert mit technischen Daten dabei.
Herr Wist, wenn wir noch über andere Bücher sprechen wollen, dann müssen wir jetzt Stopp machen. Also ich merke schon, dass Ihre Passion mit diesem Buch noch mal befeuerter wird. Ja, also richtig. Alle Radsportfans auf Asphalt, Passion Rennrad von Max Marquardt.
Unbedingt.
Im Verlag Kalweitsche. Jetzt aber mal ab nach Norden, nach Norwegen, zum Schriftsteller Tarjei Vesaas, ein 1970 verstorbener Autor, der mir offen gestanden überhaupt nichts gesagt hat. Und jetzt Sie, Herr Wist.
Das ist ein ganz großes Geschenk, was uns der Googles Verlag gemacht hat, zusammen mit dem großartigen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel. Die haben vor geraumer Zeit das Eisschloss rausgebracht, also wieder für Deutschland sozusagen diesen Norweger 1897 bis 1970, Sie sagten es ja, gelebt, um den für Deutschland zu entdecken. Dann kam das Eisschloss danach, ein sensationelles Buch, Die Vögel, ich glaube vor 2 Jahren oder so erschienen. Da hat Knausgard gesagt, das ist 1957 erschienen im Original. Knausgard hat gesagt, das wäre der beste Roman, der jemals in Norwegen geschrieben wurde. Und nun kommt der dritte Roman von Tarjei Vesaas, ein etwas früherer. Und da muss man wirklich da dran zu bleiben und den entdeckt zu haben für uns in seiner Wucht, in seiner Art und Weise zu schreiben. Das sind immer sehr, sehr urige, sehr archetypische Situation. Die Natur spielt eine große Rolle. Es ist jetzt ein Inselroman, der Keim, ja, das spielt auf einer Insel, eine Gesellschaft, die eigentlich von wenigen Leuten, die kommen gut miteinander klar und auf einmal kommt jemand von außen dazu, ein Fremder. Es geschieht ein Verbrechen, das wieder ein weiteres Verbrechen zur Folge hat. Und so ist das so verdichtet und so stilistisch, atmosphärisch, das ist wirklich zum Abknien, ja. Und wie gesagt, dieses Dankeschön, das ist einfach toll, wie die diesen Autor für uns sozusagen entdeckt haben und für uns präsentieren.
Also, danken wir dem Googles Verlag, der diesen Fund zutage gefördert hat, Came von Tarjei Vesaas. Und jetzt sind Sie uns so weggebrettert auf Ihrem Rad, Herr Wist, dass Sie jetzt noch genau eine speedige Minute haben, um zu erzählen, warum Judith Herrmanns neues Buch, das eigentlich Poetikvorlesungen sind, die sie letztes Jahr in Frankfurt am Main gehalten hat, dass das jetzt keine akademische Kost ist, sondern ein großartiges erzählendes Buch. Erzählt.
Ja, 30 Sekunden. Genau, weil wir erstens, die hat sich ja da sehr rar gemacht mit dem Bekennen von Autobiografischem und jetzt erfahren wir sehr viel sozusagen aus ihrem Leben, wo man natürlich auch nicht genau weiß, klar, weil das alles eben nicht theoretisch ist und keine stinklangweiligen und nur für die Akademiker und für die literaturtheoretisch gebildeten Poetikvorlesungen sind, sondern tatsächlich, man hat das Gefühl, man liest da zwei, drei Geschichten, die in dem gleichen Sound, in dem Judith Herrmann sonst, 25 Jahre ist es her, ne, Sommerhaus später, als das erschienen ist, und diesen Sound spürt man einfach. Das ist erzählt, das ist sozusagen über Literatur, kann man eben auch literarisch so schreiben, dass es riesengroßen Spaß macht, selbst Poetikvorlesungen zu lesen. Ob das über den Psychoanalytiker geht, ob das über ihre Freundin geht, Ada und den Margot, ob das über ihre Eltern geht. Und natürlich sagt sie auch ein bisschen was über das Schreiben, wie sie die Geschichten baut und was sie versteckt und dass sie alles, wo sie entfremdet und wo sie entstellt, das aber doch am Ende dann alles irgendwie wahr erscheint. Es macht riesen Spaß, das zu lesen, hätte ich nie gedacht. Der Verlag hätte wahrscheinlich vorne Poetikvorlesung aufschreiben können. Ich weiß nicht, ob es dann, vielleicht wäre es nicht so marktkonform gewesen, aber das ist jedenfalls toll.
Wer wisst, was Radfahrer so eine Vorstellung haben, wie lange 30 Sekunden sind. Wir hätten uns alles gesagt, so heißt das Buch, ja. Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben von Judith Herrmann im S. Fischer Verlag veröffentlicht. So, dann haben wir sie beisammen, die Tipps von Carsten Wist vom Literaturladen Potsdam. Vielen Dank, Herr Wist, und ja, alles Gute Ihnen jetzt auch für die Knochen, ne, und wieder auf dem Rad. Tschüss.
Ja, danke, tschüss.